Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Und heute haben wir mal wieder einen altbekannten Kandidat, aber mit neuer Person dahinter. Und zwar die Shareholder Value Beteiligung AG. Da hatten wir ja ursprünglich mal den Frank Fischer auch schon mal zu Gast. Sehr, sehr schöne Folge. Kann man sich gern mal wieder reinhören, wenn man es noch nicht getan hat. Da hat sich aber jetzt auch einiges verändert und es gibt auch ein paar neue Gesichter, unter anderem den Nils Herzing, der heute im Podcast ist. Herzlich willkommen, Nils.
Hi Tim, grüß dich. Schön, dass du mich heute hier dabei hast und ich freue mich auf die Fragen.
Ich freue mich, dass du da bist. Die Shareholder-Value-Beteiligung fand ich schon immer eigentlich ein sehr spannendes Vehikel und genau, deswegen freue ich mich jetzt, dass sich unsere Wege kreuzen, aber vielleicht wer die Gesellschaft noch nicht so kennt, magst du ein paar Worte dazu und aber auch natürlich gerne über deine Person erzählen.
Klar, gerne Tim. Und zwar fangen wir bei der Shareholder-Value-Beteiligung an und die ist tatsächlich Anfang der 2000er gegründet worden. Und der Ursprung der AG, wie wir sie heute kennen, ist tatsächlich in einem Aktienclub, dem sogenannten R3000 der Universität Frankfurt. Und da hat Günther Weißpfennig mit Konsorten zusammen investiert und er stand für Rendite und 3000 stand für 3000 Mark. Das war sehr erfolgreich. Man hat in Nebenwerte in Deutschland investiert, vor allen Dingen in alte Brauereien, die halt Bauland in Prime Locations, also mitten in der Innenstadt hatte und hatte quasi dort aufmerksam die Geschäftsberichte gelesen und quasi sich dort eingekauft, ist signifikanter Anteilseigner geworden, hat auf den Verkauf dieser Immobiliengrundstücke gedrängt und dann, als diese verkauft worden sind, hat sich auch der Wert gehoben und man wurde reich belohnt als Aktionär. Das waren die Ursprünge und da das so erfolgreich geworden ist, ist dieser Fonds oder dieser Club immer weiter gewachsen. Und irgendwann war dieser Club so groß, dass die BaFin ihm auf die Schliche gekommen ist und gesagt hat, hier, was ihr hier macht, ist professionelle Geldanlage. Das darf man in Deutschland nicht. Überlegt euch was oder ihr werdet von uns quasi strafrechtlich verfolgt. Das wollte man natürlich nicht und so hat man dann intensiv drüber nachgedacht, was könnte man denn machen, weil man wollte weiter zusammen investieren, man hatte ja sehr viele Erfolge zusammen gefeiert und dann ist man da drauf gekommen, Fonds im Allgemeinen sind ja viel zu teuer. Man hat Aufgabeaufschlag, Rückgabeabschlag vielleicht sogar noch, man hat sehr hohe laufende Kosten und das wollte man alles gar nicht. Und aus diesem Grund hatte man dann sich dazu entschlossen, eine AG zu gründen. Und jedes Fondsmitglied hat dann je nach Gutdünken sozusagen Aktien in der IPO gezeichnet. Und so ist die Shareholder Value Beteiligungs AG tatsächlich entstanden. Und jetzt feiern wir dieses Jahr quasi unser 25-jähriges Jubiläum. Seitdem hat sich viel verändert. Die Gesellschaft ist extrem gewachsen. Wir haben viele Erfolge gefeiert, auch ein paar Misserfolge, das gehört dazu. Und deswegen stehe ich heute hier. Seit 2023 bin ich Vorstand der Shareholder Value Beteiligung AG. Zunächst neben Frank Fischer, der weiterhin den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen managt und die Shareholder Value Management AG, die quasi aus der Shareholder Value Beteiligung AG raus entstanden ist und dann quasi das Management-Mandat für die Shareholder-Value-Beteiligung AG hatte. Und da hat man sich separiert im Laufe der letzten zwei Jahre und die Shareholder-Value-Beteiligung AG hat sich verselbstständigt, damit der operative Fokus wieder ganz auf dem eigenen Buch ist und wir an die vergangenen Erfolge anknüpfen können. Und das mache ich nicht allein. Ich bin in einem wundervollen Team unterwegs. Manche Leute kennen vielleicht Helmut Fink von Verus Capital, der seit 2007 größter Aktionär der Shareholder Value Beteiligung AG ist, der lange Zeit Aufsichtsratsvorsitzender war und jetzt Mitte des Jahres nach der Hauptversammlung auch interimistisch in den Vorstand eingekehrt ist, um hier aktiv zu helfen, die alten Probleme, die wir noch im Portfolio haben, zu beseitigen. Und damit ich mich ganz mit dem Team ganz darauf fokussieren kann, Werte zu schaffen. Und ja, ich hoffe, das war eine gute Übersicht über die Shareholder Value Beteiligung AG. Wir haben noch drei weitere Kollegen und eine Kollegin. Und haben jetzt quasi wirklich ein sehr gutes Team, was sich tagtäglich mit der Analyse von europäischen Nebenwerten beschäftigt.
Sehr cool. Ja, das war wirklich eine traumhafte Umschreibung. Ich glaube, fast besser geht's gar nicht. Du hast selber auch eine sehr interessante Geschichte. Du warst ja auch vorher Partner, sogar bei Active Ownership Capital. Die kennt man ja durchaus auch in der Branche als wirklich sehr, sehr guten, aktiven Investor. Schon so ein bisschen Hedgefonds-mäßiger unterwegs, sodass man tatsächlich auch mehr aktiv eingreift ins Geschehen. Vielleicht magst du noch mal so ein bisschen Licht auf deine Laufbahn geben, denn die ist durchaus auch betrachtlich.
Ja, Tim, dann fange ich vielleicht ganz vorne an. Also ich bin wirklich ein ganz einfacher Junge vom Land, 1990 in Lindenfels im Odenwald geboren, hatte aber immer schon das Interesse an Wirtschaft. Das lag wahrscheinlich daran, weil mein Vater Gerichtsvollzieher war und dadurch habe ich kennengelernt, was es heißt, kein Geld zu haben. Und aufgrund des neuen Marktes wurde ich auch sehr früh an Aktien rangeführt, selber, weil ich mich dafür interessiert habe und habe dann mit 9 Jahren tatsächlich meine erste IPO mitgezeichnet, das war Infineon. Da hatten meine Eltern für die ganze Familie Depots angelegt und sich angemeldet für die IPO. Ich war der Einzige, der bedacht worden ist. Aber ich hatte auch eine Walt Disney Aktie von meiner Tante bekommen und die habe ich tatsächlich heute noch. Und so hat das alles angefangen und ich hatte dann 3 Infineon Aktien, hatte die auch mit großen Gewinn dann an meine Eltern zurückverkauft, die wollten sie noch nach wie vor halten. Ich glaube, meine Mutter hält sie heute immer noch, hat damit leider dann sehr viel Geld verloren. Ich habe relativ viel Geld für meine damaligen Verhältnisse gemacht, mein Geld mehr als fast verdreifacht und danach war ich tatsächlich angefixt. Dann habe ich mein Geld in Aktienfonds Union Investment, Uniglobal investiert, weil ich dachte, mein Vater, das wäre eine gute Sache, mein Kommunionsgeld. Und dann ist die Finanzkrise quasi, also die Dotcom-Blase quasi geplatzt und habe sozusagen einen Großteil des Geldes verloren. Und dann dachte ich mir, das kannst du dann auch selber machen. Habe mich super da reingefuchst, habe am FAZ-Börsenspiel teilgenommen, habe alles Mögliche über Warren Buffett gelesen, was mir in die Finger gefallen ist. Ich habe Security Analysis mit 16 gelesen und habe dann tatsächlich in der großen Finanzkrise, das war ein Segen für mich, angefangen zu investieren. Ich hatte, seit ich 12 war, hatte ich angefangen zu arbeiten und hatte Zeitungen ausgetragen und habe das Geld auch immer weiter gespart. Und dann, als ich 18 geworden war, hatte ich dann 10.000 Euro zusammengespart, habe mir nochmal 10.000 Euro tatsächlich von meiner Mutter geliehen und habe, Lehman Brothers ist ja im September pleite gegangen, im Oktober Pfandbriefe der Hypo Real Estate gekauft, zu knapp 80% oder 18 Cent auf den Euro und inklusive Stückzinsen und die ein paar Monate später zu 100% bis plus Stückzinsen zurückbekommen und habe dann da wirklich richtig angefangen zu traden, habe mir auch mein erstes eigenes Smartphone, ein N900 gekauft, um aus dem Klassenraum sozusagen zu traden, mir gekauft und so bin ich halt wirklich in diese ganze Value-Ecke und Investment-Ecke reingerutscht. Ich habe dann alles Mögliche gemacht, habe auch mal CFDs gemacht, damit aber auch leider Geld verloren oder Intraday Forex Trading und habe dann relativ schnell rausgefunden, was ich mag und was ich nicht mag. Und ich hatte das Glück, auch ein Stipendium für meinen Bachelor zu bekommen. In der Zeit habe ich dann in Bonn gewohnt und mit einem Freund eine eigene vermögensverwaltende GmbH gegründet, um das Warren Buffett Modell zu replizieren. Und da haben wir leider den Fehler gemacht, dass wir die BaFin angeschrieben haben und gesagt haben, das, was wir machen wollen, weil man kann eigentlich, wenn man unter 20 Investoren bleibt und die Losgröße groß genug macht, kann man dieses Modell der vermögensverwaltenden GmbH in Deutschland eigentlich gut fahren und wird eigentlich nicht reguliert. Wir haben angefragt und dann hat die BaFin daraufhin gesagt, nein, das dürfe man nicht machen. Und daraufhin war dann dieses Geschäftsmodell leider obsolet. Wir haben das dann weitergemacht, um unser eigenes Geld zu veranlagen, und es ist auch gut gegangen. Und während der Zeit bin ich dann auch von dem Herrn Rentrop zum ersten Mal nach Omaha, Nebraska eingeladen worden. Dort muss dann jeder deutsche Investor eine Idee präsentieren. Und danach ist der Werner Engelhardt auf mich zugekommen, das war in 2014. Und der hatte sich dann auch mal meinen Blog durchgelesen. Ich hatte dann auch 2012 angefangen, darüber zu bloggen, über mein Investment zusammen mit dem Felix Frenzel. Und der hatte dann gesagt, ja, okay, was machst du denn nach deinem Studium? Und ich hatte gerade meinen Master angefangen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe eine Rückzahlungsvereinbarung für den Master. Und wenn ich jetzt nicht 2 Jahre für die Bank arbeite, muss ich den knapp über 20.000 Euro zurückzahlen. Und dann meinte er, kein Problem. Er kann mich da quasi rauskaufen. Ich habe 1-2 Tage Zeit, um mir das zu überlegen. Und ich könnte der Family Office Manager von ihm werden. Ich habe dann auch drüber nachgedacht und habe ihm dann auch zugesagt. Und so bin ich nach Regensburg gekommen. Und habe dann in Regensburg zusammen mit dem Werner Engelhardt das Lacuna bzw. Fronteres Family Office aufgebaut. Und da sind dann auch noch ein paar Leute dazugestoßen, unter anderem der Frank Weipert vom Forum Family Office. In der Zeit hatte ich auch den Florian Schubauer kennengelernt von Active Ownership, was, wie du gesagt hast, ein relativ jetzt sehr bekannter Activist Hedge Fund ist. Und den hatte ich dann tatsächlich im September 2015 darauf angesprochen, dass er sich doch mal Stada anschauen sollte als Super Activist Case. Dann sind wir im November auf dem Eigenkapitalforum nochmal ineinander gelaufen und dann habe ich ihn wieder auf Stada angesprochen und dann meinte er, ja, ob ich nicht mich für Sie arbeiten wollen würde. Und dann hatte ich da überlegt, habe das mit Werner besprochen und er meinte, ja, ist eine super Chance, aber gib uns noch ein halbes Jahr, dass du die Übergabe richtig machen kannst, weil meine damalige Freundin hatte auch nach wie vor in Wiesbaden mit mir gewohnt und ich bin immer nach Regensburg gependelt. Und gesagt, getan, und so bin ich dann zu Active Ownership gekommen und habe mit denen zusammen Stada als ersten Case machen dürfen. Und ich war dort der erste Mitarbeiter und das war eine Wahnsinnszeit. Also wir haben extrem viel zusammengearbeitet, extrem viel Spaß gehabt und man muss wirklich sagen, extrem viel zusammen erreicht. Also in der Zeit, wo ich dort war, hatte der Fonds eine Netto-CAGR von 26,5% über 6,5 Jahre. Das war der Hedgefund-Start of Lifetime, war extrem erfolgreich. Ist dann von diesem einen Investment, haben wir dann noch mehrere andere danach gemacht, die auch alle sehr erfolgreich geworden sind. Und so ist der Fonds dann auch deutlich gewachsen, jetzt deutlich über 1 Milliarde groß. Das ist so mein professioneller Werdegang. Dazu habe ich, nebenher hatte ich natürlich auch studiert, neben dem Investieren. Ich hatte einen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre gemacht mit einem Intensivstudiengang und nebenher noch Kunst und Philosophie dazu sozusagen und dann einen Master in Finance und danach hatte ich dann während des Master in Finance auch noch einen Chartered Financial Analyst, CFA, abgeschlossen. Und bin ich 2022 im April bei Active Ownership ausgeschieden, wollte ein Sabbatical machen. Das war dann auch eigentlich gutes Timing, weil leider ist der Vater meiner Frau dann sehr schwer an Krebs erkrankt, hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und wir haben dann die Zeit genutzt, hier nach Düsseldorf zu ziehen, wo ich heute wohne, und haben uns um die Familie gekümmert. Und lustigerweise wieder in Omaha, jetzt 2022, hatte mich Helmut Fink, den ich vorher in 2012 schon mal auf der Hauptversammlung der Shareholder Value Beteiligungs AG getroffen hatte, angefragt, ob ich nicht Vorstand der Shareholder Value Beteiligung AG werden will. Und das Lustige an der Geschichte ist eigentlich, als junger Student war ich auf der Hauptversammlung der Shareholder Value Beteiligung und hatte ein paar Fragen gestellt und scheinbar waren die nicht schlecht. Und danach ist der Herr Fink auf mich zugekommen und hat mir seine Visitenkarte gegeben und gesagt, wenn ich mal irgendwann einen Job suchen solle, soll ich mich bei ihm melden. Und das habe ich so gesehen nie gemacht, aber er hat dann gewusst, dass ich bei Active Ownership ausgeschieden bin. Und gleichzeitig hat sein damaliger Vorstand, der Simon Pliquet, sein Amt leider niedergelegt. Und ihm war wichtig, jemanden extern für die Shareholder Value Beteiligungs AG zu gewinnen. Und dann hat er mich gefragt, ob ich der Vorstand werden will und die Hälfte des Buchs sozusagen managen möchte. Und ich habe dann länger drüber nachgedacht, weil ich mir bei nach Active Ownership nicht mehr so ganz sicher war, was ich eigentlich mit meinem Leben machen wollte. Aber da können wir gerne nachher nochmal drauf eingehen. Und so bin ich seit Februar 2023 zum Vorstand der Shareholder Value geworden.
Oh, spannend. Ey, was für eine Geschichte. Wirklich cool. Man hat jetzt auch so ein bisschen schon rausgehört, wie so dein Investmentstil war, dass du auch mal unterschiedliche Sachen ausprobiert hast. Wenn du jetzt so zurückguckst, was ist jetzt schlussendlich am Ende so dein Stil, wie du in Aktien investierst? Oder was wäre so deine Strategie und Philosophie, nach der du investierst?
Ja, Tim, wie du gesagt hast, ich habe wirklich viel gemacht. Also ich habe wirklich Junkbonds gemacht, sehr gutes Geld verdient. Ich habe mit Staatsanleihen, griechischen Staatsanleihen, sehr viel Geld gewonnen, aber auch leider verloren. Intraday Forex Trading gemacht, CFD-Handel, Optionen. Und am Ende bin ich dann doch bei Aktien hängen geblieben und Value Investing. Also Value Investing hat für mich immer Sinn gemacht. Kauf etwas für 50 Cent, was 1 Euro wert ist. Und ich habe dann immer mal wieder irgendwelche Sachen ausprobiert. Aber fairerweise, ich habe mit nichts ansatzweise so viel Geld verdient und so wenige graue Haare bekommen, wie mit langfristigen Investieren in Nebenwerte, europäische Nebenwerte. Und dazu muss man sagen, als ich zum Beispiel in 2012 angefangen hatte, mit Felix zu bloggen, da gab es noch nicht so viele Finanzblogs. Ja, also manche kennen vielleicht Value and Opportunity. Der ist damals auch erst gestartet. Ich glaube, der ist dann 2 Jahre gerade alt geworden oder 1,5, als wir angefangen hatten. Und die Welt war auch noch ein bisschen anders. Also tatsächlich haben wir dann auch in schwedische Small Caps investiert und da gab es noch gar keine so Übersetzung. Also da kam dann gerade Google Translate auf, aber es war extrem buggy und man konnte auch keine PDFs übersetzen. Und wir haben dann wirklich von diesen schwedischen Small Caps uns die schwedischen Berichte genommen und die übersetzt und dann auch investiert, wenn sie gut waren. Und heute ist es wirklich im Endeffekt sehr stark fokussiert auf europäische Nebenwerte, das heißt so Firmen mit bis 1 bis 2 Milliarden Market Cap, weil es da einfach die höchsten Informationsasymmetrien gibt. Da sind die wenigsten professionellen Investoren, die da drauf schauen können und auch die wenigsten Sell-Side-Analysten. Und dann habe ich mich quasi noch ein bisschen fokussiert auf Unternehmen, die 3 Arten von Geschäftsmodellen haben. Das ist einmal Firmen, die seriell andere Firmen akquirieren, also sogenannte Serial Acquirers. Das zweite sind Firmen, die ihre Skaleneffekte teilen. Also da kann man an die Aldis dieser Welt denken oder Costco, die halt ihre Einkaufsvorteile an die Kunden weitergeben oder McFit, die Gymkette. Und das dritte sind sogenannte wachsende Netzwerkeffekte. Da wirst du Microsoft kennen, aber auch eine Google, Uber, Hypoport beispielsweise. Und da gibt es noch ganz viele andere. Und zusätzlich habe ich noch einen gewissen Hang zu Sondersituationen, weil ich sage immer, for a man with a hammer, every problem looks like a nail. Also für einen Mann mit einem Hammer sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Und da ich nicht in diesen Scam reinfallen will und immer einen breiten Werkzeugkoffer zur Verfügung haben will, mache ich auch Sondersituationen. Und das sind dann beispielsweise Investments in Ölwerte oder Deep Value Plays. Zum Beispiel sind wir Aktionäre eines Single Seven Generation Drillships, also einem einzelnen Ölbohrschiffs der 7. Generation, was wir im Endeffekt zu knapp 80 Millionen Marktkapitalisierung gekauft haben, was aber in der Tat 300 Millionen wert ist. Ja. Und wir haben das kurz davor gekauft, bevor der Kontrakt quasi publik geworden ist. Und das kann man halt erreichen, indem man Research macht und quasi diese Recherche wirklich am Boden macht. Also mit Leuten spricht, nach Oslo fliegt beispielsweise, dort ans Büro geht und klingelt und fragt, hey, können wir uns mal hinsetzen und uns unterhalten? Und wenn man das macht, kommt man auch zu Informationen und kann dadurch quasi Überrenditen erwirtschaften. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet.
Auf jeden Fall. Es ist auch cool, weil geht bei mir jetzt vielleicht mit Ausnahme der Sondersituation auch in so eine ähnliche Richtung. Und da würde mich natürlich interessieren, gerade jetzt, sag ich mal, du bist bei der Shareholder Value, du hast, glaube ich, auch immer noch dieses Vehikel, was du mit dem Felix, deinem Kumpel da seitdem als Joint Venture sozusagen eure eigene Vermögensverwaltung gegründet habt. Wie bist du so aufgestellt? Was machst du so mit was? Oder bist du jetzt primär, sag ich mal, eigentlich bei der Shareholder Value und hast, sag ich mal, einen relevanten Anteil von eurer Vermögensverwaltung darauf allokiert? Wie kann man sich so grob deine Asset Allocation vorstellen?
Genau, also im Endeffekt, die Firma ist ursprünglich als Frenzel und Herzing gestartet und als es dann klar geworden ist, dass es nicht aufgeht und Felix sich auch beruflich anders orientieren wollte, haben wir das Ganze abgewickelt und ich habe ihn dann rausgekauft und heute ist es quasi nur noch ich selber, der Anteile hat, und mein Vater, der offiziell den Geschäftsführer macht. Das war damals notwendig aus meiner Sicht, weil ich mit Active Ownership auch BaFin reguliert war oder von der CSSF, der Luxemburger Finanzaufsicht. Und da wollte ich einfach jemand anders als mich quasi im Geschäftsführer drin sehen. Und mein Vater hält 22% der Anteile und ich selber halte dann dementsprechend knapp 78% der Anteile. Und tatsächlich ist es so, als mich der Helmut Fink darauf angesprochen hat, ob ich bei Shareholder Value anfangen will, habe ich gesagt, ja, ich kann mir das vorstellen, ich habe da lange drüber nachgedacht und ich habe das dann aber nur unter gewissen Gründen oder Bedingungen auch gemacht. Und einer der Bedingungen, und die Frage war auch ursprünglich vom Helmut ausgegangen, ob ich dann auch in die SVB investieren würde. Und da habe ich gesagt, ja, natürlich. Und wenn ich das mache, dann will ich die SVB zu dem bestmöglichen Produkt bauen, was ich mit meiner eigenen Hände und Geist bauen kann. Und habe gesagt, ich werde dann auch über 50% meines Nettovermögens da rein investieren. Und so ist heute tatsächlich die SVB der größte Teil meines Vermögens, größte Einzelposition. Es ist noch nicht 50%, aber ich werde nach und nach weiter Aktien kaufen. Und heute ist es so, man kann ungefähr sagen, die SVB ist so 25-30% meines Nettovermögens aktuell. Und wenn man jetzt aber mal den restlichen Teil sieht, ist mein Vermögen so aufgestellt, dass ich 30% in Serial Acquirer investiert habe. Das sind Firmen wie eine SDI PLC aus England. Das sind eine Pine Tree Capital aus Kanada. Das ist eine Asseco Poland aus Polen. Das ist eine Software Circle PLC aus England. Dann habe ich 15% in Öl. Da gibt's auch super viele, also coole Firmen, die auch quasi Serial Acquisition machen oder sehr gute Kapitalallokation. Das ist International Petroleum Corp. Das ist eine Kistos PLC aus England. Und dann habe ich, wie gesagt, diesen Deep Value Driller als Dividendentitel, der so 15% Dividende pro Jahr bringt und das sogar steuerfrei. Dann habe ich eine AKBP und eine Shell und eine Equinor. Das sind so, wie gesagt, 15%. Und dann habe ich Growing Network Effects. Das sind aktuell leider nur so 4%. Das ist bei mir Alphabet. Die habe ich seit 2016 und habe die immer mal wieder geschaved, also abverkauft. Und dann habe ich 18% oder 19% knapp in Other Bets. Das sind Sondersituationen wie eine Agfa Gevert aus Belgien, aber auch eine BioNTech oder ein, zwei andere Sachen.
Sehr cool. Und jetzt wird es Zeit für einen kleinen Werbehinweis. Spanische Immobilien sind seit langem eine attraktive Anlagemöglichkeit für europäische Investoren. Indemo bietet eine neue Möglichkeit, mit Immobilien in Spanien Erträge zu erzielen. Denn Indemo ist die erste lizenzierte Plattform in der EU, die diskontierte Schuldverschreibung für den Privatkundenmarkt anbietet. Durch den Erwerb notleidender Hypothekendarlehen zu einem Abschlag von spanischen Banken und den Verkauf der Immobilien zum Marktwert erzielt Indemo hohe Anlagerenditen, die durch Immobilien abgesichert sind. mit über 20 Millionen Euro investierten Kapital in einer Community von mehr als 15.000 Investoren macht Endemo komplexe Investitionen einfach und eröffnet Zugang zu Möglichkeiten, die bisher lediglich großen institutionellen Fonds und Finanzinstituten vorbehalten waren. Besuche jetzt investor-stories.de/indemo oder klicke auf den Link in den Shownotes, um weitere Informationen zu erhalten und von bis zu 5% Cashback zu profitieren, das für eine begrenzte Zeit verfügbar ist. Hört ihr zudem auch unser Interview mit Indemo-Gründer und CEO Sergej Wiskowskis in Episode 318 an, wo wir uns eingehend mit der lizenzierten Investmentgesellschaft und den Chancen auf dem spanischen Markt befassen. Und jetzt viel Spaß mit der weiteren Folge. Machst du noch was außerhalb von Aktien oder hast du tatsächlich, du hast ja eben gesagt, du hast dich am Ende in den Aktien wiedergefunden, also machst auch jetzt, sag ich mal, nicht mehr irgendwie noch Immobilien oder irgendwie sowas in die Richtung nebenbei?
Ich habe das Glück, eine wundervolle Frau kennengelernt zu haben, die heute meine Frau tatsächlich auch ist. Und meine Frau hilft mir auf ganz vielen Ebenen und hält mir den Rücken frei. Und sie ist tatsächlich für den Immobilienteil unseres Vermögens zuständig. Aber wir haben auch einen Ehevertrag und getrennte Konten sozusagen. Und ich habe tatsächlich nichts anderes außer Aktien. Und ich habe ab und zu mal ein bisschen Tagesgeld, aber tatsächlich bin ich die meiste Zeit voll investiert. Und ab und zu ist da mal eine Anleihe dabei, aber auch wieder eine Sondersituation. Und ich muss sagen, ich bin historisch damit durch mehrere Finanzkrisen und Corona-Krisen und alles dergleichen gekommen. Aber man muss halt auch sagen, ich mache das professionell, ich mache das seit vielen Jahren und ich mache das jeden Tag. Ja? Und es ist jetzt nicht die Empfehlung, die ich quasi Lieschen Müller um die Ecke geben würde. Aber für mich ist das die beste Aufteilung, weil wenn du dir vorstellst, was ist eine Aktie? Eine Aktie ist ein Anteil an einem Unternehmen, was jeden Tag Wert schafft, im besten Falle. Und ich kriege einen Teil dieser Wertschöpfung. Und wenn es eine Inflation gibt, bin ich hoffentlich in ein Unternehmen investiert, was die Inflation quasi an den Konsumenten weitergeben kann. Und dadurch wird meine Wertschöpfung oder der Anteil der Wertschöpfung nicht geschmälert. Und historisch gesehen sind Aktien das Beste, was man machen kann. Und eine BASF ist beispielsweise eine der ältesten Aktien der Welt oder ich glaube sogar die quasi älteste Aktie der Welt, die es noch immer börsennotiert gibt, jedenfalls in Europa. Und die hat einige Kriege überlebt, sogar zwei Weltkriege. Und da muss man einfach sagen, das ist auch zum Beispiel für mich ein großer Vorteil über Gold. Gold ist einfach immer nur da. Und wenn man sich quasi historisch anguckt, wie sich Gold entwickelt hat und was man dafür kaufen kann, konnte man im Römischen Reich dafür eine schöne Toga kaufen für eine Unze und heute kann man sich einen schönen Anzug kaufen. Das heißt, die Kaufkraft von Gold ist nicht mehr geworden über die Zeit. Und für mich ist wichtig, und das habe ich, glaube ich, sehr früh in meinem Leben verstanden, dass der Zinseszins funktioniert. Und so habe ich zum Beispiel, als ich 8 war, mal gesagt, okay, mit 36 bin ich Millionär. Ich habe mir das damals so ein bisschen ausgerechnet, so ein bisschen laienhaft. Aber das kannst du nur hinkriegen, wenn du in Aktien investierst. Und deswegen ist meine Vermögensaufteilung, glaube ich, sehr unüblich und auch nicht empfehlenswert für Leute, die quasi das nur so nebenbei machen. Aber für mich genau das Richtige.
Ja, aber kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe mir da auch mal ein ähnliches Ziel gesteckt, mit 30 Millionär zu werden. Da muss ich mich langsam nochmal reinhängen. Aber tatsächlich, es ist entweder über Aktien möglich und oder vor allem über unternehmerisches Handeln. Und das ist ja durchaus in einer Spur auch sehr bei dir erkennbar, auch, sag ich mal, wie du Opportunitäten jetzt wie mit der Shareholder Value wahrgenommen hast. Weil an sich kann man ja auch aktuell die noch unter ihrem inneren Wert kaufen. Und wenn man da jetzt, glaube ich, ein paar gute Picks macht, dann kann man von dort aus auch ganz gut compounden, ohne dass ich dich das jetzt sagen lasse. Das ist jetzt ja nur ein persönlicher Eindruck und da kann sich jeder seine eigenen Gedanken zu machen. Genau. Da würde mich aber natürlich interessieren, gerade jetzt auch so mit dem Vehikel an sich, wie geht dir dabei vor? Du hast jetzt schon so ein bisschen gezeigt, was so die Themen sind, in die du gerne investierst. Macht ihr das dann so, dass ihr im Vorstand quasi so eine Art Anlageausschuss habt,
wo jeder seine besten Ideen vorträgt und diskutiert? Oder hat jeweils jeder von euch quasi einen gewissen Teil, den man einfach selber allokiert, unabhängig von den anderen? Wie geht ihr so ein bisschen vor mit eurer Allokation?
Ja, Tim, das ist eine sehr gute Frage, die du gestellt hast. Und das ist eine sehr wichtige Frage. Und da haben wir uns auch sehr lange drüber den Kopf nicht zerbrochen, aber drüber nachgedacht. Und bei uns ist es so, wir glauben an die Eigenständigkeit des Individuums und die Eigenverantwortlichkeit. Und aus diesem Grund hat jeder Festangestellte bei uns ein eigenes Bucket. Es gibt aktuell 3 Buckets, wovon eins das Legacy-Bucket ist. Das sind quasi die alten Investments, die noch vor unserer Zeit getätigt worden sind. Darum kümmert sich der Helmut Fink. Der macht keine Neuveranlagung, der kümmert sich nur quasi um die Problemfälle und diese abzuarbeiten. Das ist so eine Intershop beispielsweise. Aber da gibt es noch 1-2 andere Themen, um die er sich kümmern darf. Da bin ich ihm sehr, sehr dankbar für. Das macht auch großartig und besser, als ich das jemals machen könnte. Dann hat Till Kampe ein Bucket, das ist noch ein bisschen kleiner. Und ich habe quasi das größte Bucket aktuell. Und es ist so, wir haben ein Investment-Komitee sozusagen, wo wir uns treffen, wo alle Mitglieder die Ideen austauschen, wo man probiert, immer den Downside sozusagen, also was könnte schiefgehen, zu beleuchten. Und am Ende des Tages muss darüber abgestimmt werden, ob man generell in diese Art von Unternehmen investieren möchte oder kann. Also es gibt quasi nur erstmal, okay, daran können wir investieren. Und wir haben eine Longlist von 100 Aktien ungefähr, die wir alle ungefähr kennen, wo wir eine Unternehmensanalyse erstellt haben. Und die sind dann quasi durch dieses Investment-Komitee gegangen und das hat quasi sichergestellt, dass alle Merkmale für eine gute Investment-These vorhanden sind. Also, dass wir mit den Managern gesprochen haben, dass wir mit Kunden oder Konkurrenten gesprochen haben, dass wir vor Ort waren, dass es im Bestfall eine wachsende Firma ist. Aber die eigentliche Investmententscheidung, ob man dann in diese Firma investiert, die ist jedem selber überlassen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, weil wir werden am Ende des Tages auch darauf incentiviert, auf genau unsere Entscheidung. Und wir tragen den Erfolg, aber auch den Misserfolg von unseren Entscheidungen. Weil, wie ich dir vorhin gesagt habe, ich werde über 50% meines Nettovermögens in die SVB investieren über die nächsten Jahre. Und das heißt, wenn der Aktienkurs sich in die falsche Richtung entwickelt, spüre ich das. Wenn sich der Aktienkurs in die richtige Richtung entwickelt, freut mich das. Und wir haben auch ein Performance-Modell, was, glaube ich, seinesgleichen sucht. Wir haben eine Compounding-Hurdle, das heißt eine sich aufzinsende Hürde. Jedes Bucket wird quasi jedes Jahr neu berechnet, wie viel Geld da drin ist, wie viel zugeflossen ist quasi von extern und wie innerhalb des Buckets dann die Cash-Ströme waren. Und dort hat man dann sich eine aufzinsende Hürde von 6% plus Inflation beziehungsweise den Risk-Free Rate, also Euribor-Zins, das sind knapp 8%. Und nur wenn man über diese Hürde drüber bekommt, kriegt man 15% des generierten Alphas, also der Überrendite. Und diese 15% werden nicht in einem Jahr ausgezahlt, sondern über 5 Jahre ratierlich ausgezahlt und mit eventuellen Verlusten im nächsten Jahr oder im Vorjahr verrechnet. Und da kann ich dir ein ganz einfaches Beispiel machen. Letztes Jahr war für mich ein sehr schlechtes Jahr, war eines der schlechtesten Jahre meiner Investorenkarriere tatsächlich. In der SVB, das war teilweise, weil ich dafür was konnte, teilweise, weil ich nichts dafür konnte, aber ich war minus 20% knapp in meinem Bucket. Im Jahr davor war ich ein Plus, aber das zählte noch nicht, weil da ging es noch nicht um dieses Bucket-System. Und dieses Jahr bin ich year-to-date tatsächlich plus 57%, aber trotz dessen bekomme ich keine Provision, keinen Bonus ausgezahlt, weil ich noch immer knapp hinter dieser Hürde bin, weil ich im Endeffekt im ersten Jahr 8% machen hätte müssen oder 8,5%, was auch immer ist, und dann im nächsten Jahr auf diese Summe wiederum 8%. Und dadurch, dass ich 20% nach hinten gefallen bin, muss ich halt viel stärker wachsen, als diese 8%, um überhaupt wieder in das in den positiven Bereich zu kommen. Und bei mir ist es dann auch noch so, dass dieses Geld, was als Performance Fee quasi an mich ausgezahlt wird, direkt gespendet wird, weil das war für mich extrem wichtig. Ich will etwas Gutes mit meinem Leben tun. Ich will einen positiven Wertbeitrag für diese Welt und diese Menschheit liefern. Das ist mir extrem wichtig. Ich hatte sehr, sehr viel Glück im Leben. Und ich hatte halt auch das Glück, dass ich dank meines eigenen Handels, aber auch dank der Zeit bei AOC, meine finanzielle Unabhängigkeit sehr früh gewonnen hatte. Und darum geht es mir jetzt wirklich mit der SVB, das beste Produkt zu bauen, was ich bauen kann, mit einer überdurchschnittlichen Rendite, mit unterdurchschnittlichen Kosten. Und wenn quasi was über meinem Fixgehalt anfällt, wird das auch noch gespendet und damit dann hoffentlich nochmal ein guter Zweck erfüllt.
Sehr, sehr cool. Gerade Kosten ist ja auch bei solchen Vehikeln ein wichtiges Thema und da finde ich euer Ziel löblich. Vielleicht magst du noch mal so ein bisschen grob sagen, was das in Zahlen ungefähr bedeutet, mit einem kosteneffektiven Vehikel hier zu arbeiten.
Ja, Tim, also du hast dich wirklich toll vorbereitet. Also vielen Dank für die guten Fragen und auch, dass du dich damit beschäftigt hast. Wir haben gesagt, dass wir mittelfristig bzw. kurz- und mittelfristig unter 1% Kostenquote fallen wollen, weil am Ende des Tages sind Kosten essentiell für eine gute Rendite. Ja, ich habe es gefunden und zwar, ich hatte das im Jahr 2024 auch in der Hauptversammlung. Und da hatte ich einfach einen Graph an die Wand geworfen, was man über 30 Jahre erwirtschaften könnte, wenn man einfach nur die Rendite von dem S&P erwirtschaftet. Und würdest du quasi 100 Euro vor 30 Jahren in den S&P 500 investiert haben, hättest du dein Geld für 18,7-facht. Jetzt ist es leider so, dass normale Fonds 1-2% Aufgabe Abschlag haben, also du musst erstmal 1-2% deines Geldes ist weg und dann hast du auch nochmal jährliche Kosten von 1-2%. Und wenn du das jetzt berücksichtigen würdest und die wirklich gute Performance des S&P 500 dagegen stellst und annehmen würdest, dass du 1% Kosten pro Jahr hättest, dann wäre dein Geld quasi nur 14,3 mal so viel mal so wert geworden. Also das heißt, viermal hättest dein Geld viermal mehr gemacht, hättest du nicht diesen 1% an Kosten gehabt. Und wenn du 2% an Kosten hast, sind das dagegen 10,8-mal. Das heißt, 8-mal mehr Geld am Ende des Tages, wenn du diese 2% halt nicht hast. Und auf der Gegenseite, wenn du zwar quasi 2% Überrendite erwirtschaftest, wird aus den 18,7-mal dein Geld 32,1-mal. Dein Geld. Und aus dem Grund ist uns in dieser Firma Kostenbewusstsein extrem wichtig. Ich hatte damals auch ein niedrigeres Gehalt vorgeschlagen, als mir ursprünglich offeriert worden ist, weil mir geht es hier wirklich darum, was Gutes zu bauen, was langfristig für alle Aktionäre und Beteiligten Wert schafft. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg und ich hoffe, auch dieses Beispiel kann das noch einmal verdeutlichen, Tim.
Auf jeden Fall. Das ist daran, ja, das ist ein wesentlicher Treiber natürlich am Ende in der Gesamtperformance, weil man muss ja das Geld sonst auch erstmal auf der Investmentseite reinholen und ja quasi als Überrendite erstmal erwirtschaften, nur um gleichzuziehen mit einem ETF oder Index sozusagen, den man ja eigentlich versucht zu schlagen durch sein aktives Handeln. Und das schafft man natürlich nur durch sehr, sehr gute Auswahl. Du hast eben schon so ein paar Einblicke gegeben in so Unternehmen, die im Endeffekt dabei bei dir rausgepurzelt sind. Wie findest du denn solche zum Beispiel guten Serial Acquire oder so? Gehst du da einfach quasi die Börsennotierung eines Landes durch und gehst nach und nach einmal alle Unternehmen dort durch? Oder wie kommst du sozusagen auf deine Ideen und findest gute Investment Cases?
Ja, das hat sich auch wirklich über die Jahre verändert, muss man wirklich sagen. Also früher habe ich es wirklich so gemacht, wie du eben gesagt hast und Warren Buffett das ja auch mal gesagt hat, fang mit A an und hör mit Z auf. Da guckst du dir sehr viel an und da ist dann auch sehr viel Schrott dabei leider. Und es geht im Endeffekt darum, diesen Schrott möglichst schnell rauszufiltern und sich mit Sachen beschäftigen, die deine Zeit wert sind, weil das alte Mantra von Warren Buffett, the time is the friend of the wonderful business and the enemy of the bad, also dass die Zeit der Freund des wundervollen Geschäftsmodells ist und der Feind des schlechten, der stimmt. Und diese Erfahrung habe ich selber schon sehr schmerzhaft gemacht. Heutzutage ist es so, wir kennen einfach extrem viele Firmen, das ist so. Und jede Firma wird mal wieder billig und es geht dann darum, dass man rausfindet, okay, ist das jetzt temporär oder ist das langfristig? Und wir machen trotzdem immer noch Screenings, wo wir nach quasi hohen Umsatzrenditen, also Grossmargen beispielsweise gucken, niedriger Bewertung oder hohen EBIT-Margen oder hohen Return on Capital Employed, das ist so das Wichtigste, und Wachstum. Und wenn wir das dann finden, dann probieren wir das dann zu zerlegen. Also wir gehen eigentlich mal so vor, dass wir uns erstmal die Unternehmenspräsentation anschauen und den Geschäftsbericht lesen und dann anschließend einen Call mit dem Management ausmachen. Und für mich geht es immer darum zu verstehen, wo liegt eigentlich die Wertschöpfung eines Unternehmens. Und im Endeffekt kannst du dir die Dönerbude um die Ecke vorstellen oder am Hauptbahnhof. Und jetzt ist es so, die Dönerbude verdient irgendwie im Monat 10.000 Euro und dann kannst du dich fragen, okay, warum verdient er jetzt 10.000 Euro? Liegt das daran, weil er so tolle Döner verkauft oder daran, dass der Besitzer vor Jahrzehnten das Haus gekauft hat und sich keine Miete zahlt? Und dann wirst du sehr schnell darauf kommen, dass es eben nicht der tolle Döner ist, den er verkauft, sondern dass die Wertschöpfung eigentlich in der Immobilie steckt und die er halt nicht richtig verrechnet. Und in meiner Tätigkeit, und das war ganz stark bei Active Ownership, geht es immer darum, die wahre Wertschöpfung und wie viel das Unternehmen von dieser Wertschöpfung, die beim Kunden quasi ankommt, abgreift. Und dann zu verstehen, okay, was könnte man denn tun, um diese Wertschöpfung zu erhöhen? Also quasi die Theorie, wie viel Prozent EBIT-Marge kann diese Firma in der Theorie machen, gegen die Wirklichkeit abzugleichen. Und da geht es dann immer so, also ich gehe eigentlich immer so vor, dass ich erstmal probiere zu verstehen, was ist das für ein Produkt? An wen wird das verkauft? Was für einen Verkaufsprozess steht dahinter? Ist der Entscheider derjenige, der es bezahlt, oder ist es eine Einkaufsgesellschaft dahinter? Wie viel Prozent vom Gesamtprodukt oder von den monatlichen Lebenshaltungskosten macht dieses Produkt aus? Handelt es sich also um einen Mission Critical C Component? Das ist immer ganz wichtig. Im Endeffekt für mich, dass man ein kleines Teil hat, einen Cent-Artikel, der aber extrem viel für die Wertschöpfung des Gesamtproduktes beiträgt. Dann hat man eine höhere Preissetzungsmacht. Dann schaue ich mir an, wie der Gesamtmarkt aussieht, ob wächst der. Und vor allen Dingen auch Wettbewerb. Was macht der Wettbewerber? Wie macht er den Wettbewerb? Und wie viel Prozent vom Sales wird in R&D ausgegeben? Und wenn wir dann am Ende dieser Analyse sind, weiß man eigentlich immer relativ genau, wie viel EBIT-Marge die Firma machen sollte und wie viel sie aktuell macht und warum. Und dann kann man darauf investieren. Und in diesem Prozess ist es für mich gegeben, dass ich eigentlich immer das Unternehmen vor Ort besuche, teilweise auch unangekündigt, mir dann die Produktion anschaue, mit Menschen rede, die dort arbeiten, mit ehemaligen Mitarbeitern rede, aber auch Wettbewerbern. Und das ist ein relativ intensiver Prozess, das dauert so 6 Monate im Schnitt, bis man da zu einer Idee kommt oder dann abgearbeitet hat. Und deswegen ist es wichtig, dass man am Anfang quasi entscheidet, will man wirklich seine Zeit auf dieses Unternehmen verbringen oder nicht. Weil sonst kann man sehr viel Zeit quasi verschwenden. Und das ist zum Beispiel eine Stärke von meinem Kollegen Till Kampe, der sieht immer relativ gut den Wald. Ist es also der richtige Platz, an dem man sein will? Oder beim Helmut Fink ist das auch so. Und deswegen ist das, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Sache, die wir hier aufgebaut haben, dass wir in einem Team arbeiten. Jeder eigenverantwortlich ist, jeder eigenverantwortlich an seinen Cases ist, aber man immer einen kritischen Geist hat, der im besten Fall sogar schlauer ist als man selbst, die einen dann challengen können. Und so analysieren wir unsere Unternehmen und investieren dann.
Sehr cool. Ja, das Challengen ist auch schon ein gutes Stichwort für eine meiner Standardfragen, die immer kommen. Und zwar, was würdest du vielleicht als deinen größten Fehler in deiner Investorenkarriere bislang bezeichnen und was hast du daraus gelernt?
Tim, da kann ich dich beruhigen. Ich habe sehr, sehr viele Fehler gemacht in meinem Leben, auch abseits vom Investieren, aber es ist eine andere Geschichte. Aber generell beim Investieren gibt es meiner Meinung nach zwei große Fehlerkategorien auf einer Metaebene. Das ist einmal der Fehler durch aktives Handeln. In Englisch nennt man das Mistake of Commission. Und dann auf der anderen Seite den Fehler durch Unterlassung oder Nichthandeln, den Mistake of Omission. Und ich habe unterschiedliche Fehler gemacht, jeweils in diesen beiden. Und tatsächlich ist der Mistake of Omission derjenige, der mich tatsächlich mehr Geld über die Zeit gekostet hat, als der Fehler of Commission, also der Fehler des aktiven Handelns. Bei dem aktiven Handeln kannst du so Sachen, also da habe ich den Großteil meines Vermögens damals verloren bei griechischen Staatsanleihen, weil ich hatte mir ein schönes Portfolio aus langlaufenden griechischen Staatsanleihen gekauft und hatte damals das Buch This Time is Different von Kent Rogoff gelesen. Da geht es um 8 Jahrhunderte Finanzkrise. Und danach war mir klar, okay, wenn ein Staatsschuldenschnitt kommt, kommt er so zu 30-25%. Daraufhin habe ich dann langlaufende Floater, also Anleihen gekauft mit Inflationsanpassung. Und der Schuldenschnitt ist auch dann dort gekommen, wo ich gedacht habe. Allerdings sind die Aktien oder Anleihen danach noch weiter gefallen, die man bekommen hat. Und ich habe davon meine ersten grauen Haare bekommen tatsächlich und habe richtig viel Geld damals verloren von meinem Vermögen. Die professionellen größten Verluste waren bis jetzt Agfa und bis jetzt auch noch Pharmicord, aber das entwickelt sich aktuell sehr gut, kann ich auch gerne nochmal drauf eingehen. Und bei Agfa ist es auch so, da war die Unternehmensanalyse eigentlich richtig. Da gibt es ein paar wundervolle Teile drin, also some of the parts, mache ich auch sehr oft. Und wir haben dann einen Teil dieses Unternehmens für 975 Millionen verkauft. Der hatte damals 186 Millionen Euro Umsatz gemacht. Das ist also unvorstellbar. Leider ist dieses ganze Geld dann in Pensionsverpflichtungen draufgegangen, weil wir die Zeit gegen uns gespielt haben. Weil die Firma hatte auch noch ein paar andere Geschäftsbereiche, die nicht so toll sind, unter anderem die Produktion von Printplatten. Und man kann sich vorstellen, wohin die Zeitungsindustrie geht. Und dann weiß man, dass der Bedarf nach Printplatten und für Printprodukte generell rückläufig ist. Und eigentlich war der Plan, das an den damaligen chinesischen Konkurrenten Lucky zu verkaufen. Aber aufgrund von Covid wollte Lucky dann, oder hat sich China in sich gekehrt und wollte Lucky dann nicht mehr in Europa zukaufen. Und damit sind wir dann mit diesem schlechten Business dagestanden. Und das hat uns dann wirklich ein Loch in die Tasche gefressen. Und wir haben die Aktie bei 3 Euro gekauft, zwischenweise waren sie mal 5. Unser Erwartungswert war so 8 bis 12 Euro. Aktuell sind wir bei 1 Euro und unser Erwartungswert kann immer noch zwischen 3 und 5 Euro sein, weil da noch relativ viel Wertpotenzial drin ist, weil die haben noch immer ein anderes Software-Business, was knapp 250 Millionen in Sales macht und auch dementsprechend hoch bewertet sein könnte. Aber das muss erstmal verkauft werden. Und tatsächlich die größten Fehler, also die Mistakes of Omission, wo ich so retrospektiv mein größtes Geld verloren habe, war zum Beispiel Microsoft in 2010 zu verkaufen, die ich in der Finanzkrise gekauft hatte. Aber auch eine Hypoport zu verkaufen, nachdem ich mein Geld verdoppelt hatte von 7 auf 14 Euro. Eine VTEC Software zu verkaufen, die wir in 2012 gekauft hatten. Und dann habe ich da 3,9 mal mein Geld gemacht, habe dann Aktien verkaufen müssen, weil ich bei Active Ownership angefangen habe und deswegen durfte ich keine anderen Aktien besitzen. Und heute ist das ein 50-Bagger oder noch mehr. Also du siehst, da hätte ich mein Geld sozusagen noch deutlich verzehnfachen können bei einer Hypoport und bei einer VTEC noch mehr, hätte ich sie einfach durchgehalten. Und das, diese Mistakes auf Omission, die sind dann schon sehr, sehr schmerzhaft.
Ja. Ja, man darf nie zu früh verkaufen. Das ist so ein Fehler, aber das ist natürlich auch immer sehr, sehr schwer abzuschätzen, wie lang sowas gut gehen kann, weil man möchte natürlich auch nicht ins Nirvana mit den Aktien laufen. Aber generell scheint es ja auch sehr, sehr gut trotzdem bei dir funktioniert haben und deswegen die Frage, was dein größter Erfolg ist.
Ja, Tim, da gibt es Gott sei Dank viele. Also ich hatte wirklich viel Glück in meinem Leben, muss man wirklich immer wieder betonen. Und ich hatte Glück, viele Multibagger wirklich zu finden. Und ich track mein Handeln eigentlich von Anfang an, habe ich noch die ursprünglichen FedEx-Abrechnungen und sowas, aber wirklich systematisch jeden Monat, und das kann ich jedem Investor empfehlen, dass er das macht, seit 2014. Und das ist extrem viel wert. Und da kannst du dann wirklich sehen, okay, du hast eine VTEC gemacht, da hast du dein Geld 3,9-facht, hättest du einfach gehalten, wäre es jetzt ver50-facht, aber ich habe auch für meine Eltern eine Hermes in 2010 gekauft, die sind jetzt 21 Mal so viel wert. eine PNE verzehnfacht, eine Exceed vervierfacht, eine Judges Scientific vervielfacht, eine Medical Columbus, was heute Chapters ist, mehr als verzehnfacht, eine Beta System Software mehr als verzehnfacht, eine Stada und so weiter und so fort. Da gibt es noch einige Firmen, die ich tatsächlich aufführen kann, wo ich eine Vervielfachung Geld hatte. Und was man aus all diesen Erfolgen eigentlich rauslesen kann auf einer Metaebene ist, du musst ein Unternehmen finden, was profitables Wachstum generieren kann und was auch noch klein ist, was, dass es länger wachsen kann. Und den Spruch hatte ich ja vorhin schon mal zitiert von Buffett. Es geht darum, die Zeit ist der Freund des wundervollen Unternehmens und der Feind des Schlechten. Und das siehst du gerade bei mir in meiner Karriere und das wird im Endeffekt, wirst du das immer wieder sehen. Wenn du so Aktien so lange hältst, weil ich halte meine Aktien sehr lange meistens, wenn du überlegst, ich habe vor ein paar Jahren, 2018, in Agfa investiert, ich habe mein Geld gedrittelt sozusagen. Hätte ich damals in eine Sectra investiert, das war mein Peer, der am besten war in diesem Enterprise Imaging Geschäft, der ist heute, hätte ich mein Geld vervierzehnfacht, obwohl die Firma damals schon in meinen Augen sehr teuer war. Ja. Und jeder kann sich mal Sectra anschauen, das ist ein wundervolles Unternehmen, sehr cooler Gründer-CEO. Und wenn du so ein Unternehmen mit einem Gründer-CEO findest, was profitabel wächst und du das zu einem Preis kaufen kannst, der ohne das Wachstum quasi impliziert kaufbar ist, machst du langfristig in meiner Erfahrung die größten Gewinne. Und die allergrößten Gewinne machst du eigentlich, wenn du bei dem Wachstum nicht nur einen Wachstumstreiber hast, sondern ein paar, also so einen bunten Blumenstrauß als Wachstumsoption, weil irgendwas geht immer schief. Und das ist auch so eine Lehre aus ACFA, beispielsweise bei Active Ownership. Life is easy in Excel. Also das Leben ist extrem einfach in einer Excel und in der Realität eine Firma umzustrukturieren und dann Geld daraus zu holen, ist extrem schwierig und ist extrem mühsam. Und meistens spielt die Zeit halt gegen dich und deswegen ist das ein extrem stressiger Job.
Ja. Ja, wow, wirklich, wirklich sehr, sehr cool. Wenn du nochmal von vorne anfangen würdest und du quasi in einem jungen Ich wieder aufwachen würdest, wie würdest du es denn angehen?
Tim, das ist eine extrem komplexe Frage, muss ich wirklich sagen, weil es sind immer die Rahmenbedingungen, was für einen Job du hast. Also wenn du jetzt quasi einen Vollzeitjob hast und nicht so viel Geld verdienst, I don't know, 2000 Euro oder so, dann muss der erste Schritt eigentlich sein, dass du dein Gehalt erhöhst. Und am besten tust du das im ersten Schritt wahrscheinlich über ein Angestelltenverhältnis, weil dann kannst du bei einer Bank auch einen Kredit bekommen. Und dann würde ich erstmal gucken, was kannst du tun, um noch mehr Einkommen zu generieren. Damit könntest du dann tatsächlich, und ich bin selber kein Immobilieninvestor, aber wenn du das erzählst, und wenn ich es jetzt mit dem gleichen Wissen quasi nochmal neu anfangen könnte, würde ich wahrscheinlich anfangen, erstmal eine kleine Immobilie zu kaufen, die 100% finanziert ist, um dann noch ein passives Einkommen zu erzeugen. Und das ist nicht passiv, das ist ein Trugschluss. Wenn euch das irgendjemand bei YouTube erzählt, da müsst ihr auch Arbeit reinstecken. Aber in Deutschland sind Immobilien tatsächlich so das letzte Steuerschlupfloch, weil du nach 10 Jahren und beziehungsweise nach 3 Jahren, wenn du selber drin gewohnt hast, die Immobilie steuerfrei verkaufen kannst. Also erster Schritt quasi, probieren, ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Zweiter Schritt, mit diesem Geld einen Kredit zu bekommen, um eine kleine Eigentumswohnung zu kaufen, die ihr vermietet, weil dann könnt ihr das auch abschreiben. Und dann ist es so, würde ich das Geld, was dann noch zur Verfügung ist, tatsächlich anfangen anzulegen in europäische Nebenwerte. Und da würde ich auch, so wie du das machst, Tim, mir eine Community suchen, von anderen lernen, mich vernetzen und dann wirklich rausgehen. Weil so kann euer Wissen compounden. Und es ist ganz wichtig, sich eine Mischung aus Theorie und Praxis anzueignen. Also lern von den Besten, lese was von Warren Buffett am Anfang oder Seth Klarman oder auch die Norman Partnership Letters oder ein schönes Übersichtsbuch ist Richer, Wiser, Happier von William Green. Und dieses theoretische Wissen dann in die Praxis umzusetzen. Und ich sage immer so schön, man lernt etwas zu tun, indem man es tut. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und dann wird man auch Fehler machen. Aber die Fehler sind notwendig, um langfristige Rendite zu machen. Und Was immer gut ist, und das hatte ich ja vorhin in dem Podcast schon erzählt, ist, wenn man in einer Krise startet. Also man muss investieren, wenn die Kanonen donnern. Und da kann man sich auch den Buffett-Indikator zum Beispiel anschauen, wie hoch sind aktuell die Märkte bewertet. Und wenn es dann mal wirklich günstig wird, dann muss man die Chuzpe haben, um zu investieren. Und ich glaube, das ist auch so mein Tipp an jeden. Traut euch an das ran. Und Mark Twain hat dazu gesagt, the secret of getting ahead is getting started. Also das Geheimnis des Erfolgs ist quasi anzufangen. Oder in Englisch hört sich's besser an wegen dem getting ahead, also nach vorne zu kommen ist anzufangen. Und dieses Anfangen macht ihr am besten in einem kleinen Maße, im Sandkasten, weil ihr werdet Geld verlieren. Aber wenn ihr euch mal das Wort Fehler in Druckbuchstaben auf ein Stück Papier schreibt und dann überlegt, was ihr aus diesem Wort, wenn ihr jedes einzelne Buchstaben machen könnt, werdet ihr die Antwort finden. Und das ist eine kleine Denksportaufgabe für euch als Zuhörer. Damit viel Spaß und vielen Dank.
Sehr gut. Ja, die Links zu den ganzen angesprochenen Sachen packe ich auch mal in die Shownotes, ebenso wie zur Shareholder Value Beteiligungs-AG. Vielen Dank. Ich glaube, das ist auch insgesamt ein guter Punkt, das zu enden. Wir haben hier fast die Stunde voll. Ich könnte aber auf jeden Fall noch mit dir um einiges weiterreden.
Also wie du willst, ich habe Zeit.
Ja, tatsächlich soll ja der Podcast immer einen guten Inlandsflug abbilden. Und vielleicht machen wir sonst einfach nochmal eine zweite Folge und steigern dann mehr ins eigentliche Doing ein. Aber ich glaube, wir haben deine Story schon ganz gut eingefangen. Vielen Dank für diesen tollen Einblick, wirklich große Klasse. Und vielleicht, wenn wir dann nochmal reden, können wir dann auch nochmal ein bisschen mehr über die Entwicklung der Shareholder Value dann sprechen. Danke aber erstmal an dieser Stelle, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Wirklich coole Geschichte und ich drück die Daumen, dass das jetzt bei Shareholder Value auch eine Top-Geschichte wird.
Ja, vielen Dank, Tim, für die guten Fragen, dass du die Zeit genommen hast und vor allen Dingen, dass du dich auch intensiv mit der Shareholder Value Beteiligungs AG beschäftigt hast, weil, wie du ja selber gesagt hast, das ist meine neue Mission und das wird hoffentlich meine letzte Mission sein. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Mir hat es viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden und ich freue mich auf die nächste Unterhaltung, wo wir dann vielleicht auch nochmal in einen Case reingehen können und nochmal ein bisschen mehr über das Tun und Handeln eines Investors sprechen können.
Sehr cool, so machen wir es. Vielen Dank dir und ciao, ciao.
Ciao.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.